Ich dachte heute Abend zu Beginn einfach eine kleine Anekdote, die ich vor kurzem schon mal erzählt habe, auf Englisch allerdings. Und zwar eine nette kleine Geschichte von meinem Lehrer Ajahn Sumedho, der darüber sprach, als er noch Student war. Er war an der University of California Student, hat dort asiatische Studien betrieben. Ja, irgendwann ein BA und ein MA gemacht. Aber im Verlauf seiner Studien hat er unwahrscheinliche Zwanghaftigkeit entwickelt, hat er bei sich beobachtet. Also es ging so weit, dass er also wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, im Hinblick auf die Erwerben eines MA, dass er so besessen war vom Studium, vom Lernen und Bücher lesen müssen, dass er nichts anderes mehr tun konnte oder auch genießen konnte, wo immer auch hinging, irgendwie sich einen Kaffee setzte oder auf eine Party oder sonst was, ständig immer diesen Hintergedanken, Mensch, du solltest eigentlich zu Hause sein und lernen, ne? Du solltest jetzt nicht hier sein, du solltest nicht das einfach hier, ne, die Situation genießen, sondern über den Büchern sein. Es war so schlimm, also dass, als dann schließlich das Examen vorbei war, dass er dann hinterher längere Zeit, also ein Jahr oder so, keine Bücher mehr lesen konnte. Er war dann sogar bei der Marine, bei der amerikanischen Marine hinterher, konnte noch nicht mal so Handbücher lesen, so Manuals, ne, so Bedienungsanleitungen. Also er war so blockiert geistig, einfach weil er sich so unheimlich unter Druck gesetzt hatte mit diesem Lernprogramm, was er da an der Uni zu absolvieren hatte. Und eben auf Kosten der nötigen Entspannung, ne, in der Zeit, die man hat. Neben dem Studium. Ne? Normalerweise viele Studenten haben ja ein bisschen Zeit neben dem Studium. Manche sogar sehr viel Zeit. Und dann eben, Jahre später, nach der Marine, der Handelsmarine, ging es dann eben nach Thailand ins Kloster. Und da hat er dann begonnen zu meditieren, sehr fleißig und überaus fleißig sogar, äußerst fleißig. Und hatte dann, nach einer Zeit, hat er einen ständig wiederkehrenden Traum gehabt, der so jede Nacht oder jede zweite Nacht regelmäßig wiederkam. Das war der Traum, dass er in ein Café ging, sich in ein Café setzte und sich einen Kaffee bestellte und ein schönes Stück Kuchen dabei. Und dann, als der Kellnerin kam mit dem Kaffee und dem Kuchen und es vor ihn hinstellte, kamen ihm wieder diese Gedanken. Du solltest jetzt nicht hier sein. Du solltest jetzt nicht das schöne Stück Kuchen und den Kaffee genießen. Du solltest ne, lernen, du solltest fleißig sein. Also es kamen ihm dann noch diese Geschichten aus seiner Studentenzeit. Ne? Du solltest jetzt eigentlich woanders sein und über deinen Büchern hängen. Und das ging wirklich längere Zeit so weiter. Bis dann eines Tages, und ich glaube, das geschah im Traum selbst, ihm die Einsicht geschah, ah, es gibt ja gar kein Examen. Es gibt kein Examen. Ne? Und eine große Erleichterung. Und dann natürlich war auch der Groschen gefallen für ihn, was dieser Traum bedeutete. Denn er hatte also praktisch seine Gewohnheiten, die er im weltlichen Leben entwickelt hatte, diese Zwanghaftigkeit, ne, in Bezug auf Studium und Lernen und irgendwelche Ziele erreichen müssen, eben dieses MA oder was immer, hat er direkt übertragen ins Kloster, ne, ins Klosterleben einfach mitgenommen und dann auf die Meditation übertragen. Das heißt, er war also auch in seinen Meditationsübungen teilweise wohl recht zwanghaft, ne, und konnte nicht irgendwie mal auf andere Gedanken kommen. Man muss als Mönch auch mal auf andere Gedanken kommen zwischendurch. Sonst kann auch das Klosterleben recht in Stress ausarten. Das ist also meine Erfahrung auch. Man muss auch mal entspannen können. Nicht immer nur dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben im D-Zug Richtung Nirvana. Sondern ne, auch mal die andere Seite des Klosterlebens in Anspruch nehmen. Und die ist durchaus auch verfügbar und da. Es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man das tun kann. Ne? Manchmal gibt es auch speziell reservierte Orte dafür. Zum Beispiel, es war Noch so eine andere Geschichte von ihm, das war auch ziemlich am Anfang, als er, das war dann, als er bei Ajahn Chah im Kloster lebte, dass dann natürlich viele Sachen noch nicht richtig verstand. Er konnte noch nicht richtig Thai sprechen, hat noch nicht die Mönche richtig verstehen können. Aber dann hat aber natürlich mit seinem kritischen westlichen Verstand seine Mitmönche beobachtet und sich dabei natürlich auch beobachtet, dass er sehr kritisch sein konnte. Und dass die Thai-Mönche nicht so strikt waren wie er, ne, so super fleißig und so ständig immer dran am Ball sozusagen. Und dass die sich durchaus auch mal eine Auszeit nahmen, ne, mittendrin. Und vor allen Dingen, dann gibt es in Thailand, das haben wir im Westen nicht, weil wir andere Bedingungen haben, gibt es den sogenannten Dying Shed. Das ist nicht der Schuppen, wo man stirbt, sondern es ist der Schuppen, wo man seine Roben färbt. Ne? Für Dye, also heißt auch färben. Und das machen wir in Thailand, machen wir das selbst, aus weißen Stoffen, werden also aus dem Jackfruit-Baum werden die Robenstoffe gefärbt. Vor allem, wenn man ein neuer Mönch ist, geht natürlich das ganze Prozedere vom weißen Tuch, das Zuschneiden, dann eben dieses Holz zerhacken in feine Schnipsel, das wird dann aufgekocht in einem großen Bottich und dann wird so das, was sich so ein bisschen verfestigt, die dickflüssige Flüssigkeit wird dann rausgegossen und die Schnipsel werden entweder nochmal aufgekocht oder es werden neue Schnipsel aufgekocht, bis man also einen schönen, richtig dickflüssigen Sud hat. Und darin kommen dann eben die weißen Tücher und die werden dann recht lange drin rumbewegt, sodass sie gleichmäßig Farbe annehmen und dann werden sie rausgenommen, aufgehängt und so weiter. Und dann, wenn die Tücher trocken sind, muss man dann auch noch seine Roben nähen daraus. Und das ist also ein ziemlich langes Prozedere, das zieht sich ziemlich lange hin, vor allen Dingen in dem Dying Shed, in dem Färbeschuppen, da verbringt man dann Stunden und da wird natürlich, dann hat man nicht seine formellen Roben an, so wie ich sie jetzt hier trage, sondern in Thailand haben die Mönche nur so ein Leibchen an in den Waldklöstern. Das geht nur sogar eine Schulter, das ist ein ganz dünnes Tuch. Und dann ein Bathing Cloth, ein Badetuch, so ein ganz dünnes Tuch um die Hüfte. Und da geht es dann recht locker zu in diesem Dungeon. Da wird gescherzt und rumgealbert und geklönt. Und Ajahn Sumedha erinnerte sich, wie er das, dieses Treiben dann so beobachtet hat und sich dabei natürlich beobachtet, wie er sehr, sehr kritisch wurde. Und irgendwann dann hat er dann nicht mehr an sich halten können, musste doch mal jemanden ansprechen. Und zu der Zeit konnte er dann wohl schon so ein bisschen teilen. Er hat gesagt, was geht hier ab, was geht hier vor? Also unser Lehrer sagt ja immer was ganz anderes. Ne? Wenig essen, wenig schlafen, wenig reden, wenig sprechen. Nicht sich also mit solchen Dingen immer nur amüsieren und ablenken. Und der Mönch, das war wohl, hatte immer eine sehr clevere Antwort gegeben, hat gesagt, du musst dir vorstellen, dass der Dying Shed, also dieser Färbeschuppen, das ist wie so ein monastisches Entspannungs- und Befreiungszentrum. Hier kann man einfach mal so fünfe gerade sein lassen und kann die Seele baumeln lassen und ganz locker miteinander plaudern. Ist es nicht formell, es ist unformell. Und das braucht es einfach als Ausgleich zu der durchaus auch oft großen Strenge, die in diesen Klöstern herrschen kann. Ajahn Chah war auch dafür bekannt, dass er ein recht strenges Regiment hatte. Also er war sehr erpicht auf Ordensregel und Befolgen der Ordensregel und auch des Tagesplans, was er so angesagt hatte im Kloster. Das sollte man auch tun ohne Widerspruch. Wenn man Widerspruch, andere Ideen hatte, dann würde man meistens gesagt, okay, wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du woanders hingehen. Und gibt es auch noch eine andere schöne Sache, die passt sehr gut dazu, auch zu einem Thema, was ich noch ein bisschen ausführen möchte, und zwar die Art und Weise, wie Ajahn Chah auch lehrte in seinem Kloster, war weniger fixiert auf Methodik, ne, auf Meditationsmethodik, eine spezielle Technik. Er hatte natürlich ein Wissen um Meditationsmethoden aufgrund persönlicher Erfahrung. Er hört auch dann im Laufe der Jahre viel gehört von anderen Methoden, weil Leute aus unterschiedlichen Ländern ihn besucht haben. und ihnen erzählt haben, was die Leute in Zen-Klöstern machen oder was sie in der tibetischen Tradition vielleicht machen. Aber sein Ansatz war, dass ja, Meditationsmethoden sind zu bestimmten Zeiten und dann auch natürlich noch für jeweilige Charaktere geeignet und da genügt und gehört eine gewisse Umsicht dazu, eben auch entscheiden zu können, zum Beispiel, wann eine intensive Meditationsperiode, sagen wir mal über Monate zurückgezogen, allein zu leben, ganz sehr intensiv in das zu gehen, was wir heutzutage als Retreat bezeichnen, oder wenn das eben nicht der Fall ist. Und wenn man eben in diesem großen Klosterverbund lebte, dann waren auch oft einfach Dinge angesetzt, wie große Arbeitsprojekte, aufwendige Arbeitsprojekte, wenn etwas renoviert werden musste, sagen wir mal die Meditationshalle und so, dann mussten alle mit anpacken. Es gab auch nicht so eine üppige, also zu der Zeit, üppige finanzielle Unterstützung, sondern war schon auch darauf angewiesen, dass die Mönche mit anpackten und mauerten und Speis zubereiten und Schubkarren schoben mit schweren Steinen und so weiter, also sich richtig auch körperlich da engagierten. Und in einer Situation war Ajahn Chah in so ein Zweigkloster eingeladen worden und um da so ein bisschen nach dem Rechten zu sehen und auch den Abt dort so ein bisschen unterstützen. Und dann haben sich die Leute beklagt, dass der Zugang zu diesem Kloster so schwer sei. Es ging so ein bisschen so einen Berg hoch und war unzugänglich, deswegen auch vielleicht die mangelnde Unterstützung. Und dann war also die Idee, es sollte eine Straße gebaut werden. Und wer baut die Straße? Die Mönche natürlich. Und hatte also angesetzt, dass jetzt ein Straßenbauprojekt laufen sollte in den nächsten Wochen, vielleicht sogar länger, vielleicht sogar zwei, drei Monate. Man wusste das nie so genau. Und westliche Mönche, die da waren, für die gab es keine Extrawürste, die mussten da auch mit ran. Und man muss sich vorstellen, viele der Mönche im Nordosten Thailands, das sind junge Burschen, die sind auf dem Lande groß geworden, die sind kräftig, die haben mit Wasserbüffeln gerungen und, und Pflüge durch den Reisacker geschoben und so weiter. Also die haben das irgendwie so in ihrem Naturell und sind entsprechend ausgerüstet. Und viele westliche Mönche, das sind so Kopfis, ne? Die kommen von der Uni, die haben nicht viel Mucki und auch keine Lust dazu, irgendwie ihre Muckis noch groß zu entwickeln. Ne? Die wollen einfach Dezo Richtung Nibbana und nichts anderes. Und in dieser Situation war Ajahn Sumedho der einzige Westler, da waren die anderen noch nicht. Er war so 2-3 Jahre lang der einzige Pharang, wie man sagt, in Thailand. Und er hat dann Ajahn Chah vorgeschlagen, Lompo, ist es jetzt so, ich bin also hier hingekommen, um Mönch geworden, auch um zu meditieren. Und ich würde gerne nicht so gerne bei diesem Arbeitsprojekt mitmachen, weil das ist so hart und so anstrengend. Und ich bin auch nicht so dafür gebaut, du siehst das ja nicht. Und die Jungs da drüben, ne, die sind dafür prädestiniert. Deswegen wäre es doch besser, wenn ich mich in eine Kutti zurückziehen würde in der Zeit und die anderen können in der Zeit dann eben die Straße bauen. Und Ajahn Chah hat gesagt, okay, gut. Ajahn Sumedho, ich sehe, dass du da spezielle Bedürfnisse hast. Aber eine Sache, ich muss natürlich den anderen Mönchen mitteilen, dass du hier diese Sonderregelung ausbedungen hast und sie informieren, dass du also quasi im D-Zug Richtung Nibbana bist und dich jetzt mit solchen irdischen Sachen wie Schubkarren schieben und Haken und so weiter nicht abgeben kannst, dass die Bescheid wissen darüber, ne? Dass du ein ganz wichtiges Projekt da vor dir hast. Also, so raffiniert konnte er sein. Und also Sumedho hat sich dann in seine Höhle oder Kutti oder was auch immer zurückgezogen. Das ging 2 Tage vielleicht. Weil die ganze Zeit saß er dann in seiner Kutti und wusste natürlich, dass Ajahn Chah auch den anderen Mönchen das wirklich erzählt hatte, ne? Dass er hier diese Sondergenehmigung sich hat eingeholt. Das hat ihn einfach nicht losgelassen, immer diese Gedanken, was denken die anderen? Und vielleicht sollte ich doch, vielleicht ist das ein bisschen blöd, vielleicht bin ich zu egoistisch. Und irgendwann ist es ihm dann zu bunt geworden, dann hat er gesagt, okay, was soll's. Und hat sich dann der Truppe angeschlossen und hat dann eben 4 Wochen lang Schubkarren geschoben. Und das war nicht, irgendwie hat ihn nicht zerstört, hat nicht in seinem Vertrauen in den Lehrer erschüttert oder in das ganze Umfeld. Im Gegenteil, es war vielleicht sogar eine wichtige kleine Lektion, um so auf die Dinge aufmerksam zu werden, auf die gerade auch Lumbar Cha immer hinweisen wollte. Den Aspekt, ne, wo, wann, wie, unter welchen Umständen entsteht Unzufriedenheit, Dukkha in deinem Herzen. Es hätte ja auch so sein können, dass das Gewissen sich bei Ajahn Sumedho nicht geregt hätte. Aber es hat sich geregt, ne, und es war nicht angenehm. Von daher war es die leichteste Strategie, aus dieser Form von Dukkha rauszukommen, einfach Schubkarren zu schieben. Ne? Aber oft natürlich ist es nicht so leicht, ne, wenn wir mit irgendwelchen Dukkha-Themen konfrontiert werden, dass wir nicht einfach nur sagen, okay, jetzt lassen wir das mal und jetzt werde ich mich einfach mal irgendwie auf irgendeine andere Weise betätigen. Aber ich denke, was auch diese Geschichten so ein bisschen, worauf diese Geschichten so ein bisschen hindeuten, ist so ein bisschen dieser Druck, den viele Menschen empfinden, wenn sie sich jetzt mit der spirituellen Praxis beschäftigen, auch mit dem Buddhismus eben, der buddhistischen Praxis, dass man sich da sehr viel Druck machen kann. Und vor allen Dingen auch eine sehr starke Zielorientierung hat. Ja? Vielleicht nicht jetzt unbedingt ausgedrückt mit Nibbana oder so. Viele, gerade westliche Menschen, sind da oft ein bisschen scheu, das Wort überhaupt in den Mund zu nehmen für sich. Ne? Weil es wird eben dann oft sehr schnell persönlich genommen. Ich, kleines Würstchen, Nibbana. Aber natürlich, wir wollen schon, westliche Menschen wollen schon eben praktizieren und wollen schon mit gewissen Aspekten ihrer Persönlichkeiten, auch der leidvollen Erfahrung, die mit der Persönlichkeit im Zusammenhang stehen, irgendwie zurande kommen und darüber hinausgehen. Und trotzdem, es kann sehr viel Druck entstehen, wenn wir immer irgendwie ein Ziel, und wenn es nur ein Nahziel ist, wenn wir nur das Nahziel haben, ja, wenn ich erstmal das Problem los bin, dann geht es mir gut. Wenn ich erstmal über meine Angst hinaus bin, oder wenn ich erstmal nicht mehr diesen starken Ärger habe oder diese furchtbare Eifersucht, die mich immer so plagt, ne, dann geht es mir gut. Ne. Und dann also eben sich richtig kräftig auf den Weg zu machen und sich zu pushen, eben auch in Form von konkreten Meditationsmethodiken und Praktiken, um eben über diese Dinge hinaus zu gehen. Wie wäre es denn, wenn wir statt, sagen wir mal, einer so sehr starken Zielorientierung, also immer nach vorne orientiert sind, irgendetwas in der Zukunft wollen. Das ist es ja auch. Ne? Wenn wir das auf diese Weise betrachten, wenn wir stattdessen vielleicht denken, dass wir uns zurückführen, nach Hause führen, anstatt irgendwo in die Ferne, irgendwo ins ferne Nibbana oder wie immer wir das bezeichnen mögen, was wir uns vorstellen, was irgendwann später in der Zukunft kommen wird, wenn ich alle meine Probleme gelöst habe, alle meine Kilesa überwunden habe, alle meine Geistestrübungen erledigt habe. Oder wie Ajahn Mahabua das so schön ausdrückte, wenn die Kilesa aus dem Boxring getragen worden sind, niedergeschlagen, niedergestreckt von meiner starken Samadhi-Faust. Aber wie wirkt das auf uns, wenn wir immer was macht das mit uns? Einfach nur eine Frage, die ich einfach in den Raum stelle, wenn wir immer nur diese Orientierung haben, dass da in der Zukunft, dass da die leckeren Sachen auf uns warten, ersehnt auf uns warten, nur kleine Kehrtwendung, nur eine kleine Biegung, nur um die nächste Ecke, nur den nächsten Schritt, nur das nächste kleine Hindernis und dann bin ich da. Wie wäre es denn, wenn wir stattdessen vielleicht eher so eine Vorstellung hegen von sich nach Hause fühlen, da wo wir wirklich zu Hause sind, wo wir ruhen können, wo wir ja, so ein bisschen vielleicht von dem Dying-Shed-Geist anwenden in unserer Praxis. Ne, nicht, dass wir irgendwie jetzt natürlich wild werden müssen und irgendwelche nochmal crazy wisdom masters werden oder so, sondern einmal den Geist davon. Ne? Ich denke, zu Hause ist ein Platz, wo man entspannen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man es da einem behaglich ist, wo man von meist von Menschen umgeben ist, die, an denen man vertraut, denen man vertrauen kann. Wo man ruhen kann, ne? In sich ruhen kann. Das ist eine Geschichte, die, ich glaube, Ajahn Brahm hat diese Geschichte erzählt, von dem, wo es auch so ein bisschen geht um diese Fixierung auf die Ziele in der Zukunft, die wir in Zukunft haben, unsere spirituellen Ziele, unsere edlen Ziele in der Zukunft. Und er verglich das so mit einem Eselskarren, Esel und Eselskarren. Und wenn ein geschickter Kutscher also diesen Eselskarren in Bewegung setzen will, was er macht, ist, er hängt an einer langen Stange, eine Schnur, und an der Schnur hängt so eine kleine Karotte dran, was Leckeres für den Esel. Und das hält er dem Esel vor die Nase, so vielleicht 50 cm Entfernung. Und dann natürlich ist der Esel sehr interessiert an dieser Karotte und rennt los. Und was passiert? Er kriegt die Karotte nicht, ne? Die hängt immer vor seiner Nase, und er rennt und rennt und rennt und kommt nicht an diese Karotte dran. Die meisten Esel funktionieren ihr ganzes Leben lang so. Ne? Vielleicht natürlich am Ende der Tour wird der Kutscher so erbarmend sein, den Eselchen dann doch seine Karotte geben. Aber was macht der kluge Esel, der sich nicht diese ganze Plackerei zumuten will? Was macht der? Der bleibt ganz plötzlich stehen, stellt sich auf die Hacken. Was passiert dann? Natürlich die Schnur mit der Karotte, die geht erstmal weg. Und man denkt, ah. Aber er lässt sich von diesem Gedanken nicht vereinigen, sondern macht einfach nur den Mund auf. Ganz weit. Was passiert da? Die Karotte kommt. Ganz heran. Schwupp. Hat er sie in seinem Mund. Und wie lecker. Delicious. Und ein bisschen auch vielleicht so eine schöne Analogie, finde ich. Ne? Wenn man sehr so getrieben ist. Und vorwärts, vorwärts, aufwärts. Richtung, ne, des vorgestellten Ziels. Und deswegen immer wieder auch diese Empfehlung, innehalten zu können, sich still zu sein, still zu werden, sich zu verbinden mit der Instanz in uns, die eben still ist, die sich gewahr werden kann, der ganzen Bewegtheit, die in unserem Geist existiert. Also schade, dafür auch immer so eine schöne Analogie noch bei der Hand, die oft beschrieben worden ist. Und er sprach manchmal von stillem, fließendem Wasser. Gibt es auch einen Vortrag, den ihr in den Büchern, was unten liegt, nachlesen könnt. Und in dieser Anekdote geht es darum, dass er mal an seine Schüler die Frage gestellt hat, kennt ihr eigentlich stilles Wasser? Habt ihr schon mal stilles Wasser gesehen? Und die würden sagen, ja, natürlich, ne? Das ist eine blöde Frage, haben wir das gesehen. Ne? Es gibt Teiche, es gibt Pfützen, es gibt Wasser, was sich nicht bewegt, was still ist. Es gibt Seen, die still sind, wenn kein Wind ist. Habt ihr denn fließendes Wasser schon mal gesehen? Und da sind sie noch perplexer. Stellt ihr uns solche blöden Fragen? Natürlich. Es gibt Flüsse, Bäche und so weiter. Und dann kommt die dritte Frage. Habt ihr denn schon mal stilles, fließendes Wasser gesehen? Ist das euch schon mal vorgekommen? Und natürlich Perplexität allgemein. Niemand kann das irgendwie zusammenbringen, ne? Dieses Paradox, stilles, fließendes Wasser. Das gibt es doch gar nicht. Entweder es fließt oder es ist still. Ne? Eins von beiden. Aber stilles, fließendes Wasser, das ist nicht möglich. Und eben in die Analogie natürlich, auf die dieses Beispiel hindeuten soll, in dieser Analogie, ist eben, dass es den stillen Aspekt unseres Geistes gibt. Es gibt eine stille Dimension, es gibt das stille Gewahrsein. Es gibt den stillen Chitta, den erkennenden stillen Chitta, der offen ist, erkennend ist, klar ist. Und dann gibt es Bewegung, die kommt in den Geist, die reingeht. Gestern Abend habe ich es ebenfalls erwähnt. Die Objekte habe ich es gestern Abend genannt oder die Aktivitäten. Und in diesem Sinne ebenfalls, wir können uns mit dem stillen Element verbinden. Und das ist kein Widerspruch, weil wir können aus dem stillen Gewahrsein heraus registrieren die Bewegtheit des Geistes. Und die Bewegtheit des Geistes braucht überhaupt kein Problem sein. Wenn wir im Gewahrsein verweilen, im stillen Gewahrsein verweilen, dann ist die Bewegtheit des Geistes absolut nicht etwas, was uns groß kümmern muss. Denn wir können es einfach so empfangen, wie es ist. Und wir können es auch vergleichen, für den Ozean ist es kein Problem, dass auf der Oberfläche Wellen sind. Die Oberflächentätigkeit des Ozeans ist eine Sache, aber der Ozean, wenn der Ozean einen Kopf hätte, dann wüsste er, dass seine Essenz von der Wellentätigkeit überhaupt nicht betroffen ist. Das findet an der Oberfläche statt, auch wenn sie 12 Meter hoch sind, die Wellen. Kein Problem für diesen unermesslichen Ozean. Und so ähnlich vielleicht auch diese Analogie zu unserem Geist. Wenn wir also zu einer Dimension des Geistes Zugang bekommen, wo wir also ruhen können, wo wir einfach nur empfangen können, wo wir in dieser Fülle auch, oder in der Leere, leer eben von der Identifikation mit Dingen, mit Aktivitäten, mit Phänomenen, Fülle aber auch eine Verbundenheit mit uns selbst, mit unserem gewahren Geist, dann haben wir sehr gute Karten. Dann sind wir in sehr gutem Fahrwasser. Und wo ich das erwähne, möchte ich gerne so zum Abschluss noch eine kleine Frage dazu aufbringen. Die passt sehr gut. Ich wollte übrigens auch sagen, die Fragen, die gekommen sind, die werden alle, dazu wird Stellung genommen, aber eben vielleicht eher so, wie es passt. Dass wir nicht so hin und her hüpfen von diesem zu jedem Thema. Und diese Frage hier passt zu dem eigentlich, was ich gerade so ein bisschen versucht habe auszudrücken. Und zwar ist die Frage ganz einfach: Gibt es einen Unterschied zwischen Bewusstsein und Gewahrsein? Und worin besteht der? Gut. Sehr berechtigte, gute Frage. Vor allen Dingen auch eben die Begriffe, wenn es um Begriffe geht, die benutzt werden. Man muss sich auch immer durchaus auch vor Augen halten, dass manche Begriffe, sehr viele Begriffe eigentlich, in der Pali-Sprache, also in der buddhistischen Sprache, unterschiedliche Bedeutungen haben oder unterschiedlich angewendet werden, je nach Kontext, wo sie auftauchen. Ich würde jetzt einfach mal hier sagen, über Bewusstsein könnte man jetzt sagen, das wäre Citta oder Vijnana, sind zwei Worte, die auftauchen. Und für Gewahrsein würde ich jetzt einfach mal sagen, Pali, das ist Sati. Sati, was wir auch mit Achtsamkeit übersetzen. Aber wenn wir jetzt uns anschauen, das Wörtchen Citta, da können wir schon wieder unterschiedliche auch Interpretationen sehen, wie auf das Wort wie sich auf das Wort Citta bezogen wird. Und vor allen Dingen Vijnana ist ebenfalls, Vijnana ist, wird manchmal einfach schlechthin als Bewusstsein übersetzt, aber dann kommt es wiederum auf den Kontext an. Das Wort Vijnana oder Bewusstsein in dem Sinne taucht auf in unterschiedlichen Zusammenhängen. Zum Beispiel taucht es auf in dem Zusammenhang, wo der Buddha spricht über die 5 Aspekte, die unsere Persönlichkeit ausmachen, unser persönliches Erleben, die sogenannten Kanda. Oder Daseinsgruppen werden sie auch genannt. Und das sind 5 Dinge. Ne? Es ist Körper, Rupa, Vedana, Gefühl, Sanya, das ist Wahrnehmung, Erinnerung. Sankhara, das sind die mentalen Gestaltungen, unsere Absichten, unsere Willens, Impulse und so weiter und so. Natürlich gedankliche Formationen, Intentionen. Und Bewusstsein in diesem Zusammenhang ist immer verbunden mit unseren Sinnen. Also wenn ich schaue und sehe ein Objekt, dann ist es das Sehbewusstsein. Wenn ich etwas höre, einen Ton höre, Geräusche, eine Symphonie, ist es das Hörbewusstsein, was das empfängt. Und wenn ich etwas spüre im Körper, ist es das Körperbewusstsein. Wenn ich etwas denke, in diesem Zusammenhang ist der Verstand, also Mano, gibt es auch ein spezielles Wort für, das manchmal auch einfach nur als Geist übersetzt wird, aber Mano ist der Intellekt, ist unser Verstand. Dann gibt es eben ein Bewusstsein der Verstandestätigkeit, des Intellekts und so weiter. Ne? Nase und Mund, auch noch Geschmacksbewusstsein und Geruchsbewusstsein. Also das ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen. In einem anderen Zusammenhang gibt es zum Beispiel in den bedingten Entstehungszusammenhang, das sind jetzt alles so Themen, da könnte man ein ganz abendfüllendes Programm auch drüber gestalten, das möchte ich jetzt nicht machen, aber nur so anzudeuten, da taucht auch der Begriff Vijnana ziemlich am Anfang auf. In der bedingten Entstehung, die zeigt eigentlich, der bedingte Entstehungszusammenhang zeigt eigentlich in einer 12-gliedrigen Kette, wie Leid entsteht, aufgrund von Verblendung, aufgrund von Blindheit, ne? Ignoranz. Avidya heißt das auf Pali, das steht auch am Anfang dieser Kette. Und dann heißt es also, Avidya bedingt mentale Gestaltung, also Sankhara, auf eine bestimmte Art und Weise. Und diese Art und Weise ist so, dass also unsere Gedanken und so weiter, Empfindungen, sich an Samsara binden, eine samsarische Form der Wahrnehmung. Es geht also nur eben um Begehren und Ablehnen und so weiter, ständig im Wechselspiel. Und diese, und dann kommt als drittes eben in diesem Zusammenhang Vijnana, bedingen wiederum Vijnana, also das Bewusstsein, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und in diesem Zusammenhang ist das Bewusstsein dann, was ein deutscher, altehrwürdiger Buddhist mal so schön ausgedrückt hat, wie das ist das Bewusstsein, was auf die programmierte Wohlerfahrungssuche geht. Oder eben die programmierte Wehvermeidungssuche. Das ist also diese Aktivität, die diese Form des Bewusstseins hat. Das heißt also, auf gut Deutsch ausgedrückt, da läuft ein Automatikprogramm in uns, was eben zurückzuführen ist auf unsere Verblendung, die Unfähigkeit zu sehen, die Dinge so sehen zu können, wie sie sind, und einfach nur ferngesteuert, automatikgesteuert zu sein, dass wir also nur dann da rausgehen in die Welt, in die Sinneswelt, in die Gedankenwelt, in die Gefühlswelt, und nur eben auf der Suche sind nach das, was uns Wohl verschafft, Angenehmes, Erbauliches, angenehme Gefühle haben, uns wohlfühlen. Und natürlich auch krampfhaft bemüht sind und unterwegs sind, Wehgefühle, also Unangenehmes zu vermeiden, was potenziell bedrohlich ist, uns zusetzt, uns Angst macht und sonst irgendwie mit unserem Selbstimage nicht übereinstimmt und so weiter und so fort. Also diese ganze Palette. Also in diesem Zusammenhang, in diesen beiden Zusammenhängen sind eigentlich die Hauptzusammenhänge, in denen Bewusstsein auftaucht in den Pali-Schriften. Es gibt noch auch einen Hinweis auf ein sogenanntes zeichenloses Bewusstsein, das also nicht gebunden ist an solche Dinge, wie ich sie gerade aufgezählt habe. Aber das ist eine andere Geschichte, die führt uns in eine andere Spur. Und es taucht auch nur sehr selten auf in den Schriften, was nicht heißt, dass es nicht wert wäre, sich dem mal zu widmen. Und dann gibt es das Wörtchen eben Citta, was gemeinhin mit Geist, man mit Geist übersetzen kann oder mit Bewusstsein. Das Wörtchen Citta ist durchaus wichtig, das könnte man sich durchaus merken, was sehr oft auftaucht in der Thai-Sprache, in die thailändische Sprache ist es integriert, da sagt man Chit, ne? Chit-Chai, und hat auch Bezeichnungen dafür, für die wie der Geist eingefärbt ist, man so mal sagt, zum Beispiel, dass man einen ärgerlichen Geist hat und so, dann wird das eben mit bestimmten Adjektiven beschrieben, dann wird das Wort Chit benutzt. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass eben es ein Chit oder ein Chitta gibt, der nicht eingefärbt ist oder getrübt ist von den Geistestrübungen, von den Kilesa, von Ärger, Aversion, Begehren, Anhaftung und so weiter, sondern der davon frei ist. Und da wird oft gesprochen von dem Citta, dem wissenden Geist, dem erkennenden Geist. Oder manchmal auch beschrieben, dass unser Geist eben ein erkennendes Element hat. Es ist in unserem, es ist uns innewohnt ein erkennendes, wissendes Element. Und zu diesem wissenden, kennenden Element können wir uns Zugang verschaffen. Und manchmal braucht es einfach nur einen Hinweis. Oder irgendwie manchmal langes Versuchen, Ausprobieren. Weil eben unser Bewusstsein ist, wie ich es gerade gesagt habe, unser Geist ist sehr objektfixiert, sehr objektgebunden, sehr auf die Zukunft ausgerichtet, will immer irgendetwas anderes, als was jetzt gerade da ist, wünscht sich irgendwelche Bedingungen, die jetzt gerade nicht vorhanden sind. Aber der wissende Geist, der erkennende Geist, und da kommen wir natürlich auch den Geist des Gewahrseins, der wird auch manchmal so bezeichnet, ist der Geist des Gewahrseins. Und Gewahrsein würde ich eben sagen, mehr die Aktivität, ne? Das Wissende, das Gewahrende, das ist, was wir eben auch praktizieren, wenn wir Achtsamkeitsmeditation machen, wie wir es hier tun. Und morgen zum Beispiel möchte ich so ein bisschen sprechen über das Thema Cittanupassana, das ist der dritte große Bereich in der Achtsamkeitsschulung. Und das wird manchmal eben, Cittanupassana wird dann übersetzt als das Betrachten des Bewusstseins, aber eigentlich sind es konkrete Zustände des Geistes und des Gemüts, die wir betrachten. Sowohl ne? Diejenigen, die abträglich sind, die nicht für uns förderlich sind, als auch diejenigen, die nobel erhaben und uns weiterführen. Die betrachtet man, wenn man Cittanupassana macht. Und in diesem Zusammenhang passt das natürlich auch sehr gut rein, dass wir uns dann vor Augen führen, eben was Citta ist, was der Geist ist, der an die Objekte gebunden ist. Und dann, was ist die Instanz des Geistes, die sich von der Gebundenheit an die Objekte gelöst hat. Wo wir also praktisch dann im Gewahrsein, im Gewahren ruhen können und verweilen können. Und uns dazu ermutigen können, das zu tun. Das also quasi als unsere Zuflucht nehmen. Und zunächst mal mag das vielleicht künstlich sein oder ein Kunstgriff. Zunächst mal mögen wir vielleicht Zweifel haben, ob das möglich ist, ob diese Instanz existiert. Und wir vielleicht dazu neigen, dann sie zu finden. Was ist das? Was ist das Gewahrsein? Wo ist das? Wo befindet sich das? Kann ich das ausfindig machen? Das ist schwierig, denn das lässt sich nicht finden. Das ist so ähnlich, als würde ich sagen, um sehen zu können, muss ich meine Augen finden. Wo sind meine Augen? Zeig mir meine Augen, ich muss unbedingt sehen können. Das ist nicht wichtig, ich muss nicht meine Augen sehen. Ich kann mir gewahr sein der Aktivität des Sehens, ich kann die Objekte wahrnehmen, die in mein Sehbewusstsein eintreten. Also auf der Ebene schon braucht es, es braucht ein Gewahrsein, es braucht etwas Empfangenes, ein empfangenes Bewusstsein, das wir überhaupt registrieren können, auf der Alltagsebene, auf der Sinnesebene, was um uns herum passiert, dass wir das einordnen können, registrieren können, verarbeiten können. Aber eben, wenn unser Geist von Unwissenheit durchdrungen ist, dann kommt immer diese Wohlerfahrungssuche mit rein oder die Wehvermeidungssuche. In allen Objekten, denen wir begegnen. Gib mir mehr von denen, wenn es was Schönes ist. Gib mir mehr. Lass es länger anhalten. Mach es noch schöner und besser. Mach noch ein bisschen, polier das noch ein bisschen goldener. Mach es noch ein bisschen schmackhafter. Mach es noch ein bisschen erlauchter, erhabener, als es vielleicht schon ist. Wir sind dann in der Rolle des Nimmersatz. Und ständig natürlich die Haltung der Abwehr, der Vermeidung, des Widerstands gegen dem, was uns nicht behagt, was uns nicht gefällt, nicht mit unserem Selbstbild in Einklang ist. Das ist auch eine sehr, sehr, sind wir alle, glaube ich, sehr mit vertraut, mit dieser Geisteshaltung. Und es kann frappant sein, dann in diesem ganzen Gewusel eine Lösung zu finden, uns mit den ganzen Dingen auseinanderzusetzen, sie zu analysieren, warum Fragen zu stellen, das ist das Allergefährlichste. Zu fragen, warum erlebe ich das jetzt? Warum habe ich jetzt dieses blöde Thema ausgerechnet bei mir? Wie kommt das? Ja. Warum nicht? Ne? Warum sollte es jetzt nicht da sein? Ne? Wenn es nicht da sein sollte, wäre es nicht da. Das ist ganz einfach so. Es ist einfach so, wie es ist. Und damit lässt sich nicht streiten. Ne? Mit dem, was wir haben, lässt sich nicht streiten. Und dann könnten wir doch eben vielleicht diese Strategie einschlagen oder diese Richtung, diese Orientierungsrichtung, dass wir uns dieses Phänomens, was uns jetzt gerade besucht, vorübergehend besucht, aus der Perspektive des Gewahrseins anzunähern, ohne uns unter großen Erwartungs- und Erreichensdruck zu stellen. Einfach nur so, wie ist das? Habe ich das Ganze erfasst, was mir dieses Phänomen sagen will, dieser Eindruck sagen will? Habe ich wirklich erfasst, was mir dieser Gefühlseindruck des Ärgers zum Beispiel sagen will? Habe ich verstanden, welchen Bezug ich habe grundsätzlich zu diesem Eindruck, wie ich da sozusagen gestrickt bin, wie ich zu innerst gestrickt bin, welche Muster ich da habe? Habe ich das schon verstanden? Dann einfach immer mehr uns damit verbinden. Und dann ist nicht in der Natur der Sache, dass ich dann schon diese, vor allen Dingen die verschiedenen Teilaspekte offenbaren, wenn wir erkennen werden, aha, das ist gar nicht so festgefügt und so kompakt, wie uns bestimmte Themen erscheinen. Sowohl physischer Schmerz, der fühlt sich auf den ersten flüchtigen Blick kompakt an. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man, es ist überhaupt nicht kompakt. Ne? Da ist sehr viel Energie drin. Und dann haben wir heute besprochen, in einer der Gruppen, in einem Knieschmerz. Ne? Kann eine große Dynamik drin sein, pulsieren kann drin sein, dass man entdecken kann, wenn man wirklich mal genau dabei bleibt. Wenn man bereit ist, sich für Schmerz zu öffnen, sich für Schmerz zu interessieren, dann merkt man, diese Kompaktheit ist meistens verbunden mit unserem Widerstand. Unser Widerstand macht es immer kompakter. Ne? Ich will den nicht, ich mag den nicht, ich hasse den Schmerz. Weg von mir, Weiche. Das würden wir am liebsten sagen. Wagen wir aber nicht, weil wir gute Buddhisten sind und es lieber mit irgendwelchen anderen Tricks versuchen, geschickten spirituellen Tricks, wollen wir versuchen, diese Misslage zu überwinden. Es gelingt uns nicht. Weil wir immer noch irgendwo hintergründig im Widerstand uns befinden, aber in einer subtilen Form des Widerstands. Und dann, wenn wir eben Sati wirklich entwickelt ist, und es braucht eine Entwicklung, und das ist auch ein Geschick, was man im Laufe der Praxis entwickeln sollte, eben zu für sich selbst zu beurteilen, wann brauche ich offensichtlich noch etwas mehr Geschick oder Entwicklung meiner Werkzeuge. Ne? Wann braucht es ein bisschen mehr vielleicht Einstellung des Sammlungsaspekts, der Klarheit im Geist, dass ich überhaupt bemerken kann, was da vor sich geht, dass ich nicht nur in irgendeinem diffusen Trance hier sitze oder in einem der Hemmnisse anheimfalle. Und wann es vielleicht eben so ein gewisses Maß an Klarheit und Ausgewogenheit erreicht im Geist, dass ich einfach mich dann wirklich auf diese Instanz besinnen kann. Und dann, okay, ich bin jetzt einfach mal nur in der Rolle des Empfangenden, des Betrachtenden, der die Dinge wirklich beginnt, langsam nicht beginnt, so zu sehen, wie sie sind, so zu betrachten, wie sie sind, ohne Wenn und Aber. Und das ist natürlich, auf der einen Seite wird dieser manchmal recht vielleicht profan anmutende Ausspruch benutzt für sehr, sehr hohe Stufe der Verwirklichung. Man spricht eben davon, dass Erwachte vollständig in der Lage sind, Dinge so sehen zu können, wie sie sind. Da ist keine Täuschung mehr. Der Avicca, also das erste Glied der bedingten Entstehungskette, ist nicht mehr vorhanden. Statt Avicca ist dann Vicca. Das Gegenteil bedeutet eben Wissen, auf einer Art übersetzt, oder eben ist kein Informationswissen, sondern es ist Erkenntniswissen. Wir wissen, wie sich unsere inneren Dynamiken entfalten und entwickeln, wie wir auf Sinneseindrücke reagieren, welche Gefühle sich dabei einstellen, wie das Begehren sich dann auf die Gefühle stürzt, auf die angenehmen, die unangenehmen, wie daraus die Anhaftung entsteht. Wie wir dann in einen Prozess hineinkommen, wo wir mehr und mehr und mehr festhalten und dann uns praktisch wiedergeboren fühlen in einem neuen Zustand, in einem weiteren Zustand. Und eben wenn Avidya, solange eben Unwissenheit und Verblendung da ist, ist dieser neue Zustand eben leidvoll, ist unangenehm. Deswegen also lohnt es sich, zu untersuchen und herauszufinden, wo, wie, auf welche Weise ist es uns möglich, ne, dass wir nicht immer wieder diesen selben Zyklus durchlaufen. Es ist ein ständig wiederkehrender Zyklus. Die Tibeter haben das so schön visuell dargestellt in dem Lebensrad. Eigentlich ist es auch ein Todesrad, weil der König des Todes, König Yama, dieses Rad in der Hand hält. Darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen, es wird zu lang. Wir haben eins hier vorne hängen, wenn ihr die Treppe runtergeht, gleich rechts hängt dieses Lebensrad. Und in diesem Lebensrad, im äußeren Ring dieses Lebensrades, was uns King Yama ins Gesicht hält, das ist eigentlich ein Spiegel, wo wir uns selbst sehen, also unsere eigene geistige Dynamik sehen können in diesem Spiegel. Und in dieser äußeren Kette ist diese bedingte Erstehungskette. Wir können sehen, im ersten Feld ist ein Blinder mit einem Krückstock. Und der, von da aus geht es dann in verschiedene Aktivitäten. Und ein Töpfer, der formt, das sind dann die Gestaltungen, Bewusstsein, das hin und her springt zwischen Wohl und Weh. Ich weiß nicht mehr genau, was ich jetzt finde. Vielleicht könnte ein Affe sein oder auch etwas anderes. Und es wird uns also dargelegt, visuell dargelegt, also wie wir also dann immer diese Runden machen, ne? Bis wir dann am anderen Ende angekommen sind, bis eben wir in einem leidvollen Zustand wiedergeboren sind. Und am Ende des Leides steht immer der Tod. Und nach dem Tod kommt wieder eine neue Geburt. Also dieser Zustand geht zu Ende. Und wenn Unwissenheit noch nicht geklärt ist, durchschaut ist, fängt es einfach wieder mit Blindheit an, mit dem neuen blinden Impuls. Wir werden neu wieder unsere, ne, Wiedergeburt, das ist die Wiedergeburt von Moment zu Moment, ne, wo man also sich mit dem Gedanken der Wiedergeburt auf diese Art und Weise vertraut machen kann, anstatt jetzt die Wiedergeburtslehre als Glaubensprämisse annehmen, das Gefühl zu haben, ich muss das jetzt als Glaubensprämisse entweder annehmen oder ablehnen. Ne? Viele am Buddhismus interessierte Menschen haben dieses Dilemma, dass sie denken, sie müssten das glauben. Aber Buddhismus ist keine Glaubensreligion. Ne? Das ist wunderbar. Ich finde das schön, dass man die Freiheit hat, zu ergründen, zu erforschen, sich Fragen zu stellen und auch nicht zu schnell zu sein mit den Antworten, ne? Sondern zu warten, warten zu können, Geduld zu haben. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Neben dem Fleiß ist es durchaus gut, auch fleißig zu sein. Ne? Das Beispiel von Ajahn Sumedho, das sollte nicht verdeutlichen, dass es, ne, dass man nur eben im Dying Shed rumhängt und da die Sause feiert, sondern ne, das, da ging es um die Balance und Ausgewogenheit. Ne, zu übertrieben ist nicht gut, aber eben lasch und faul sein bringt es auch nicht. Also durchaus eine gewisse Anstrengung an den Tag zu legen und auch eine Entschiedenheit dabei, das ist durchaus etwas, was gut für uns kommt. Und dann denke ich, sollte die spirituelle Praxis, die Dhamma-Praxis für uns auch früher oder später auch Früchte tragen, Früchte bringen. Und eben diese Wiedergeburt auf diese Art und Weise mal zu betrachten, ne? Wie nehme ich durch meine eigene mentalen Orientierung und unbewussten Gewohnheiten diese kleinen Wiedergeburten, ne, die sich von Moment zu Moment abspielen. Ich denke, es ist gar nicht so schwierig, das zu beobachten. Das kann man betrachten. Idealerweise eben von, wenn wir eben quasi in unserem Gewahrsein ruhen, in Achtsamkeit verbunden sind und aus der Perspektive aus dann dieses Szenario betrachten. Dann können wir entdecken, eben wie unser Citta, wie unser Geist funktioniert. Und welcher Aspekt dieses Citta eben nicht Objekten zu tun hat, sondern eben das erkennende Element ist. Also wieder dieser Unterschied, den ich gestern Abend schon angedeutet habe.